ARD.
Ich glaube, was bei den Schnecken so interessant ist, dass man eben die Eigenschaften tunen kann. Ne? Also diese Beobachtung ist genau, was mich zu dem Thema geführt hat, weil ich eben Schnecken gesehen habe, die sich festgeklebt haben. Und ich mir dachte, wie kann ein Schleim kleben und ja so ein Schmiermittel auf der anderen Seite sein? Wenn man rausfindet, was dafür verantwortlich ist, dann könnte das Material seine Eigenschaften auch ändern.
Wissenswerte. Ein Podcast von RBB24 Inforadio.
Kennen Sie den Lotus-Effekt? So heißt das ja, wenn zum Beispiel Glasscheiben so beschichtet wurden, dass Wasser oder Dreck einfach elegant abperlen. Wie bei Lotusblättern eben. Von denen haben sich die Materialentwickler das auch abgeguckt. Ohnehin ist die Natur eine beliebte Inspirationsquelle. So wurde Baumrinde zum Vorbild für Fassadenmaterialien oder die Flügel von Eulen zum Role Model für Windräder. Und die Suche nach schlauen Hacks aus der Natur geht weiter. Unser Thema jetzt in den Wissenswerten von RBB24 Inforadio. Ich bin Anna Korwes. Schön, dass Sie zuhören. Ein möglicher Kandidat für den nächsten Ideenklau ist Schneckenschleim. Boah, eklig mag sich da der ein oder die andere denken, nicht aber Dr. Franziska Jehle vom Max-Planck-Institut für Kolloid- und Grenzflächenforschung in Potsdam. Herzlich willkommen.
Hallo.
Für viele Gärtner sind Schnecken ja sowas wie der Endgegner. Und ich gebe zu, ich habe auch schon mal echt hysterisch aufgeschrien, als ich so früh morgens barfuß in einen Turnschuh rein bin, in dem sich eine Nacktschnecke versteckt hatte. War jetzt nicht so lecker. Wie würden Sie denn Ihr Verhältnis zu Schnecken und Schneckenschleim so beschreiben?
Also ich kann auch nicht sagen, dass ich ein Fan von Nacktschnecken bin, ganz klar. Aber ich habe durch meine Arbeit gelernt, wie faszinierend Schnecken sein können und betrachte sie jetzt als einen großen Fundus an neuen Erkenntnissen.
Und das ist wahrscheinlich auch so wie oft in der Forschung, je genauer man hinguckt, da wird selbst das unscheinbarste Untersuchungsobjekt ganz spannend und facettenreich.
Genau, ja.
Sie sind Biochemikerin von Haus aus und Biomaterialforscherin und Ihr Untersuchungsobjekt ist eben genau der Schleim der sogenannten Schnirkelschnecke. Welche ist denn das nochmal?
Das ist eine kleine Schnecke mit Häuschen, die meisten, glaube ich, kennen, die hier in Berlin und Brandenburg wohnen. Das Haus kann ganz unterschiedliche Farben haben, mal gelb, mal braun und eben braune Bänder, unterschiedlich
diese
viele auch.
Gestreifte so
genau,
ein bisschen, ne?
Die so gestreift aussieht. Eigentlich ist sie bekannt wegen ihres Polymorphismus, nennt man das. Also eben, dass sie so viele verschiedene Erscheinungen hat, so viele verschiedene Farben. Die Schnecke untersuche ich.
Wie finden die dann den Weg zu Ihnen ins Labor?
Wir suchen die uns. Also die gibt es auch rund um unser Institut. Und ab und zu gehen meine Studenten und ich nach draußen, wenn es mal geregnet hat. Und dann suchen wir welche.
Schneckenjagd.
Genau, auf Schneckenjagd, ja.
Okay. Also können Sie auch immer wieder Nachschub gebrauchen? Sollten wir einen Höreraufruf starten?
Total gerne. Also sehr, sehr gerne.
Also auch alle Kinder werden alle da gerne Kinder akquiriert. Sehr schön. Und da Sie ja jetzt der Schleim dieser Schnecken interessiert, müssen Sie diese Schnecken bei sich im Labor ja dann auch irgendwie animieren, möglichst viel davon zu produzieren, nehme ich an. Wie machen Sie das denn?
Ja, also so viel Schleim brauchen wir gar nicht tatsächlich für unsere Proben. Aber je nachdem, welcher Schleimtyp uns interessiert, lassen wir die Schnecken über Oberflächen kriechen und sammeln den Schleim eben dann ein. Oder wenn wir den Schleim sammeln möchten, mit dem sie sich so ein bisschen verteidigen, dann kitzeln wir sie mit einem Pinsel oder mit so einem kleinen Spaten. Und dann sekretieren die eben diesen Schleim und wir können ihn einsammeln sozusagen.
Da sind wir ja schon so ein bisschen bei den Notwendigkeiten oder dem Nutzen, den dieser Schleim für die Schnecken hat. Also wofür genau braucht die Schnecke den Schleim? Nur zum Kriechen oder was sind das alles so für Funktionen?
Ja, also bevor ich mich damit beschäftigt habe, dachte ich auch, ja, Schnecken nutzen den Schleim, um zu kriechen. Aber mir ist dann sehr schnell aufgefallen, dass sie sich auch damit festkleben, dass sie ihn eben auch zur Verteidigung nutzen und auch um sich zu schützen. Also
die schleimen genau. Ihre Gegner dann ein oder wie?
Der Verteidigungsschleim sozusagen, da gibt es zwei verschiedene. Einer ist super klebrig und die Hypothese ist, dass er kleine Insekten einfach festklebt. Und dann gibt es noch einen zweiten Verteidigungsschleim, das ist wie so ein Schaum. Und von dem geht man aus, dass er einfach produziert wird, um auch kleine Insekten aus der Schale so richtig rauszuwaschen, also dass die damit abtransportiert werden, genau.
Ist das das, wenn man manchmal auch so Bläschen sieht bei
genau.
den Schnecken? Das
ja.
ist dann der Abwehrschleim?
Ja, genau.
Okay, und ansonsten klassisch zum Fortbewegen, zum Kriechen, aber auch zum Schneckenhaus abdichten.
Genau, den gibt's auch. Das ist wie so ein, man nennt es auch Kalkdeckel. Dort lagert die Schnecke ganz viel Kalk ein und dann ist es so ein richtig schöner Deckel, mit dem sie das Häuschen verschließt und dann gräbt sie sich eben in die Erde ein im Winter und kann so ganz toll überwintern und ist geschützt.
Mhm. Und die nutzen den Schleim aber auch als Schutzschicht, ne?
Ja, um den Körper sozusagen,
genau,
oder
also
um den Fuß rum. Ja. Mhm.
Kann eine Schnecke über eine Scherbe kriechen, ohne dass da was passiert?
Ich würde sagen, ja.
Mhm. Aber dementsprechend, also sind das eigentlich auch gegensätzliche Anwendungsbereiche, sage ich mal. Wenn ich kriechen will, muss ich ja irgendwie flutschen.
Mhm.
Und wenn ich an einem Fels anhaften will, mhm, muss ich kleben.
Genau.
Und dementsprechend muss auch der Schleim immer so ein bisschen anders sein?
Genau, also das ist, diese Beobachtung ist genau, was mich zu dem Thema geführt hat, weil ich eben Schnecken gesehen habe, die sich festgeklebt haben. Und ich mir dachte, wie kann ein Schleim kleben und ja so ein Schmiermittel auf der anderen Seite sein? Wir haben dann angefangen zu untersuchen, wie unterschiedlich oder wie ähnlich sind diese verschiedenen Schleimtypen, weil darüber war noch nicht so viel bekannt, und haben gesehen, im Prinzip sind es die gleichen Bausteine, aber sie sind in unterschiedlichen Mengen vorhanden in den unterschiedlichen Schleimen. Und somit kann die Schnecke den Schleim anpassen, je nachdem, für welchen Zweck sie den braucht.
Wir haben jetzt schon drüber gesprochen, es gibt den eher flüssigen Schleim und dann gibt es den eher zähen Schleim. Mhm. Ich habe da direkt diese Kaugummi-Assoziation, mhm, wobei ich den Schleim nicht gerne im Mund hätte. Aber wie bestimmt man denn eigentlich, wie flüssig oder zäh der ist?
Mhm. Also man kann verschiedene mechanische Tests machen. Unter anderem, es gibt zum Beispiel Rheologie. Da wird der Schleim zwischen zwei Platten sozusagen gegeben und die bewegen sich übereinander. Und je nachdem, wie der Schleim auf diese Kraft reagiert, kann man eben ablesen, was für chemische Verbindungen da sind, wann die reißen oder wann die brechen, diese Verbindungen, ob sie sich wieder zurückbilden. Und das Gleiche gibt es auch eben für, kann man Tensile-Tests machen. Da
machen Sie das auch?
Oder? Das machen wir auch, genau. Also da wird sozusagen, kann man sich so vorstellen,
Tensile,
als ob der Tensile, genau, als ob der Schleim zwischen so zwei Pins gemacht wird und dann zieht man die auseinander. Und dann guckt man eben, wann reißt der Schleim, wie viel Kraft benötigt man.
Also wie habe ich mir das denn im Labor vorzustellen? Mhm. Also Sie stehen da mit einem Kollegen oder einer Kollegin und dann hat jeder so einen Pin in der Hand, ein Schleimspurende, jeder eins in der Hand und dann taut sie ihn mit Schleim oder wie ist das?
Das wäre absolut nicht reproduzierbar. Deswegen haben wir dafür Maschinen, die das machen. Also das sind wirklich auch teils bei uns entworfene und selbstgebaute Maschinen. Wir haben eine Werkstatt bei uns am Institut, denen wir auch glücklicherweise immer Ideen zustecken können und die ganz großartige Arbeit leisten und mit uns eben neue Geräte auch teilweise entwickeln. Und genau, nee, aber das ist alles automatisiert sozusagen. Wir lesen auch die Kraft jederzeit ab, die benötigt wird. Also das wird ganz genauer sozusagen alles aufgezeichnet, damit man eben das, man muss es natürlich auch mehrmals machen und vergleichen, ne, und statistisch relevante Werte abzulesen. Genau, deswegen, also wenn wir uns da hinstellen würden, das würde nicht.
Das ich dachte mir schon fast, dass das nicht das wissenschaftlich adäquate Vorgehen ist. Aber ich habe es mir so lustig vorgestellt, wie das wohl aussehen würde. Na gut. Ein Kollege widmet sich ja nochmal genau der Frage, wie die Schnecken den Schleim überhaupt produzieren. Der wird ja von Drüsen, mhm, produziert. Was weiß man denn da schon drüber? Beziehungsweise was ist die große Frage, die man eben noch nicht beantworten kann?
Mhm. Genau, also mein Postdoc Max untersucht eben das Gewebe der Schnecken, also den Schneckenfuß, in dem Schleim produziert wird, und das Mantelgewebe. Und genau, die Frage, die er hat, ist, wie werden die einzelnen Bausteine eigentlich gespeichert? Wann treffen die aufeinander? Wie wird eben aus einzelnen Bausteinen sozusagen dieser klebrige Schleim, dieser dünne Film? Also wie schaffen es die Schnecken, diesen Film herzustellen?
Aus was für Bausteinen besteht denn der Schleim?
Hauptsächlich Proteinen und auch Proteinen mit ganz vielen Zuckerketten, die ganz toll Wasser speichern können. Ja, auch so Polysaccharide, also das sind lange Zuckerketten zum Beispiel, aber auch Minerale und Ionen, also ganz viele verschiedene Bausteine. Also er guckt, wo sind die Bausteine gelagert, wie kommen die zueinander und welche Mechanismen sind nötig, dass es dann dieses fertige Material wird. Und genau, dazu geht er in das Gewebe rein, schaut sich verschiedene Drüsen an, nutzt verschiedene Techniken, Färbetechniken auch teilweise, um zu sehen, was die Bausteine sein könnten. Also dann bekommt man zum Beispiel, also die chemische Gruppen in diesen Bausteinen reagieren dann und dann bekommt man eben ein Ergebnis, das man so eben auswerten kann und schauen kann, was sind da für Bausteine. Aber er nutzt ganz verschiedene Techniken, auch Mikroskopie und Spektroskopie. Also genau, und versucht herauszufinden, wie wird aus einzelnen Bausteinen ein Schleim.
Woher weiß denn jetzt die Schnecke, welchen Schleim sie gerade braucht und stellt dann die Produktion um?
Ich denke, dass das einfach Umweltreize sind, auf die die Schnecke reagiert. Also wenn sie sich fortbewegen möchte, sekretiert sie den einen Schleim. Und je nachdem, welchen Reiz sie von außen bekommt, also wenn sie das Gefühl bekommt, ich muss mich verteidigen, dann wird der andere Schleim produziert und so weiter. Und es gibt aber auch verschiedene Gewebe, in denen die Schleime produziert werden. Also der zur Fortbewegung wird zum Beispiel im Fuß hergestellt und vom Fuß sekretiert. Und der zur Verteidigung vom sogenannten Mantelgewebe. Genau, also es sind auch verschiedene Orte und auf verschiedene Reize werden die dann eben produziert und sekretiert.
Und dieser Schleim, wenn wir nochmal zum Thema Fortbewegung kommen, der im Fuß der Schnecke produziert wird, passt der sich dann auch nochmal speziell an, je nach Untergrund? Weil die müssen ja auch manchmal so steinige Feldwege.
Sehr gute Frage. Also das ist definitiv auch noch ein Punkt, den wir gerne untersuchen wollen. Was wir schon gesehen haben, ist, dass die Menge an Schleim variiert, den sie sekretieren. Also wenn es besonders rau ist, der Untergrund, dann sekretieren sie mehr Schleim, als wenn es zum Beispiel eine ganz glatte Glasfläche oder sowas ist, ne? Dann sehen wir fast kaum Schleim, nur unter dem Mikroskop. Aber wenn das zum Beispiel Rinde ist oder einfach eine raue Oberfläche, dann sehen wir wirklich eine dicke Schicht Schleim, den sie sekretieren. Ob sie den dann auch noch zusätzlich anpassen, also nicht nur die Menge, sondern auch sozusagen die Bausteine an sich, das ist noch nicht geklärt, aber genau, da sind wir dran.
Von wie vielen Millilitern sprechen wir eigentlich, die sie da abzapfen und dann unter das Mikroskop packen?
Also Milliliter wäre schön, wir sind eher bei Mikrolitern.
Okay.
Genau. Ich würde sagen, je nach Schleimtyp irgendwie so 10, 20 Mikroliter, also wirklich wenig.
Ja. Und die sehen ja auch, Sie haben mir da Fotos mitgebracht, die sehen auch unter dem Mikroskop ganz unterschiedlich aus, ne? Also hier gibt es den anheftenden Schleim sozusagen, der hat so psychedelische Farben, so rosa, blau, Schlieren, ja, hypnotisch etwas. Und zum Beispiel ein anderer Schleimtyp, der ist ganz grün und so perlig, würde ich es jetzt mal nennen.
Genau, also der erste, da erinnert die Oberfläche so ein bisschen an Seifenblasen, an die Farben, die man da sieht. Und tatsächlich gehen wir davon aus, weil wir wissen, dass dieser Schleim aus ganz vielen dünnen Schichten besteht, dass eben das Licht mit diesen Schichten vermutlich interagiert und man so eben diese verschiedenen Farbeffekte bekommt. Aber auch da brauchen wir noch ein bisschen Zeit, um mehr rauszufinden. Und was Sie jetzt so als grün bezeichnet haben, das liegt an dem Foto, das ist eher so weißlich, gelblich und das sind sozusagen so Kalkpartikel, die da eingelagert werden und die den Schleim einfach ein bisschen fester und härter machen.
Sie hören die Wissenswerte im rbb24 Inforadio. Heute mit der Biochemikerin Dr. Franziska Jehle. Sie erforscht Biomaterialien mit Schwerpunkt Schneckenschleim. Also was Sie da machen, das ist ja Grundlagenforschung. Ihre Arbeitsgruppe am Max-Planck-Institut, die Sie leiten, die gibt es seit 3 Jahren, glaube ich. Ne? Außer Ihnen arbeiten da noch eine Doktorandin, ein Postdoc und Sie betreuen noch 2 Masterstudierende. Mhm. Was kann uns denn diese Arbeit perspektivisch bringen? Also was sind so Anwendungsfelder, wo Sie sagen, da könnte das eventuell Nutzen haben, was uns dieser Schneckenschleim lehrt?
Genau, also ich glaube, zuallererst ist eben spannend, dass dieses unscheinbare Material so viele verschiedene Funktionen hat und wir erstmal klären wollen, woher kommen die Funktionen, also wie kann man so einen Schleim dazu bringen, dass er klebt oder dass er eben schmiert sozusagen. Und perspektivisch sind dann zum Beispiel Kleber denkbar zur Wundversorgung. Es gibt feuchte Wunden, auf die man trotzdem irgendwas kleben sollte, was gut hält. Das ist beim normalen Pflastern ja nicht immer so gegeben. Genau, also das sind so Anwendungsgebiete. Aber da muss ich auch sagen, dass wir eben erst am Anfang sind und basierend auf dem, was wir herausfinden werden, eben dann noch sich sicherlich weitere Anwendungsgebiete auch noch eröffnen. Genau, aber momentan denke ich, dass Kleber vor allem interessant sein könnte.
Für den medizinischen Bereich,
genau,
aber speziell nochmal.
Ja.
Das wäre dann, ne, wenn so eine Naturidee oder so ein Verfahren aus der Natur übernommen wird, das ist dann dieser Forschungsbereich der Bionik, wenn dann tatsächlich Verfahren entwickelt werden. Da gibt es ja auch schon eine Konkurrenz aus der Natur für den Schneckenschleim. Einer, zu dem Sie auch schon selbst geforscht haben, Muscheln.
Ja.
Die haben ja auch die Fähigkeit, sich an, weiß ich nicht, Wellen umtosten, Felsen anzuhaften und festzuklammern. Und wenn er die Gischt gegenspritzt, das scheint denen überhaupt nichts anzuhaben. Mhm. Die machen das aber anders als die Schnecken mit ihrem Schleim. Wie halten sich diese Muscheln fest? Das war ja auch Thema ihrer Doktorarbeit.
Genau, damals, ne? Ja. Muscheln produzieren Proteinfäden. Das ist der sogenannte Byssus oder Byssusfäden. Das sind bis zu 50 oder 100 Stück, die die Muschel mit auch einem sogenannten Fuß produziert. Und diese Fäden können unter Wasser eben sich super anhaften und sind gleichzeitig extrem, also die kann man gleichzeitig extrem dehnen, sind aber auch sehr tough, also sehr, wie sagt man?
Widerstandsfähig,
genau.
Also sind so stretchy eigentlich.
Genau,
ne?
Sind
also
stretchy, aber elastisch. Trotzdem sehr, sehr tough eben. Mhm. Und genau, deshalb können die diese Kraft zum Beispiel, die Wellen ausüben, ganz gut ausgleichen sozusagen und halten die Muschel trotzdem am Felsen fest.
Das wird ja auch schon in Textilien zum Teil, ne? Wurde das auch schon in Form von Muschelseide? Ist das nicht so?
Stimmt, ja.
Dass das da schon zur Anwendung kommt?
Ja, ja, ich glaube schon vor vielen tausenden Jahren war.
Ein ganz altes Prinzip.
Genau, ist ein ganz altes Prinzip. Diese Byssusfäden werden dann sozusagen bearbeitet. Die haben dann auch so einen richtig schönen goldenen Schimmer. Und die wurden früher tatsächlich in Kleider gewebt. Also das war ein ganz exklusives Fabrikat.
Ja. Und jetzt versucht man sich das aber ja auch im Bereich der Medizin zunutze zu machen. Und das ist auch schon länger und ausführlicher erforscht als jetzt Ihr neueres Spezialgebiet, der Schneckenschleim. Es gibt auch hier Forschungsgruppen in Berlin, die haben eben auf diesem Prinzip der Muscheln basierend Kleber erforscht oder sind dabei, solche Kleber herzustellen, die zum Beispiel Wundnähte ersetzen sollen, indem man Wunden eben zusammenklebt. Mhm. Wenn man jetzt auf den Schneckenschleim guckt und auf dieses Muschelverfahren mit den Eiweißfäden, was kann denn der Schleim, was diese Muschelproteinfäden nicht können? Oder was könnte das sein, wo die nochmal vielleicht einen Mehrwert haben, diese Schneckenschleimspuren?
Ja, also ich glaube, was hier entwickelt wird oder was momentan entwickelt wird, ist so ein Prinzip, was aus den Fäden, aus den Muschelfäden extrahiert wurde. Ne? Also es gibt eine ganz bestimmte chemische Gruppe, wo man herausgefunden hat, dass die hauptsächlich dafür verantwortlich ist, dass diese Muschelfäden eben so gut unter Wasser kleben können. Und diese chemische Gruppe kann man in andere Polymere, also es sind langkettige chemische Verbindungen, einbauen und kann die dann eben auch klebrig machen. Und im Prinzip ist dann dieses Extrahierte gar nicht mehr so viel entfernt von einem Schleimpolymer, das auch kleben kann, obwohl der Ursprung ein bisschen ein anderer ist. Ich glaube, was bei den Schnecken so interessant ist, dass man eben die Eigenschaften tunen kann. Ne? Also, dass man von Kleben zum Schmieren vielleicht wechseln könnte. Ne? Wenn man rausfindet, was dafür verantwortlich ist, dann könnte das Material seine Eigenschaften noch ändern, wenn es so gewollt ist. Und wir wissen auch, dass der Schleim aus Ketten besteht, die sich reversibel, also sozusagen brechen und wieder formen können, was auch sehr spannend ist. Also es sind keine kovalenten Bindungen. Ich weiß nicht, ob das jetzt jeder versteht. Das sind chemische Bindungen, die einfach bleiben, die fest sind, sondern eher so physikalische Bindungen eben, die flexibel sind. Ne? Und ich glaube, das ist sehr spannend an dem Material.
Also die Flexibilität könnte der Vorteil sein.
Ja.
Und wer haftet denn stärker, wenn man jetzt rein nur nach der Kraft geht? Also die Muschel am Felsen oder die Schnecke am Felsen? Bei wem muss man stärker rupfen, um die dann doch abzukriegen?
Ich gehe sehr stark davon aus, dass das die Muschel ist, genau. Weil die eben da wahnsinnige Kräfte ausgeübt werden. Und bei der Schnecke dient es eigentlich nur dazu, da um zu ruhen sozusagen. Also sie zieht sich in ihr Haus zurück, schirmt sich von der Außenwelt so ein bisschen ab, um keine Feuchtigkeit zu verlieren. Und dieser Schleim hält ihr eigenes Gewicht tatsächlich, das komplette. Genau, aber es ist, glaube ich, weniger dazu da, um richtig festzuhaften in erster Linie, ja.
Und die Kernfrage, die dann quasi das Spannendste an dem Schneckenschleim auch wäre wirklich, wie macht die Schnecke das, dass sie den anpasst, je nach Bedarf? Und wie sieht das dann tatsächlich biochemisch sozusagen aus?
Genau, total.
Wenn man das rauskriegt,
dann
könnte man das übersetzen in Verfahren, in Anwendungsverfahren.
Genau,
Wie würde man das, oder was muss denn dann eigentlich passieren, dass daraus eben ein Anwendungsverfahren wird? Da muss man das skalieren können, also ich stelle mir jetzt riesige Schneckenfarmen vor, aber dann kommt irgendwann auch der Tierschutz und sagt, Moment mal, da müsste man das eigentlich nachbilden können, chemisch.
Genau, ich würde sagen, wenn man das wirklich anwenden und skalieren möchte, dann muss man gucken, was sind die Grundbausteine und kann man die vielleicht auch andersweitig irgendwie nachbauen, kann man ähnliche Eigenschaften erzeugen. Also schon das Konzept auf jeden Fall nehmen. Wir haben zum Beispiel Kollagen gefunden im Schneckenschleim. Das könnte man auf jeden Fall nutzen. Und genau. Aber ja, vollkommen richtig. Man müsste überlegen, was man extrahiert und wie man das dann anwenden könnte.
Damit es wirklich auch ein nachhaltiges Biomaterial wird.
Ja. Vor allem auch abbaubar, ne? Also der Schneckenschleim ist definitiv abbaubar, weil komplett biologisch. Und das wäre natürlich toll, ne? Wenn man auch Kleber oder irgendwelche anderen Materialien darauf basierend herstellen könnte, die auch komplett abbaubar sind in der Natur. Ja.
Was ich bei der Vorbereitung auf das Interview gemerkt habe, ist, dass ich einen Beauty-Trend mal wieder komplett verschlafen habe. Es war mir gar nicht klar. Es gibt nämlich schon so Schneckenfarmen und so weiter.
Ja.
Im Bereich der Schönheitsanwendungen.
Genau.
Sagen Sie mal, wo gibt's das und was machen die da genau?
Gute Frage, was sie genau machen, weiß ich auch nicht. Aber es gibt definitiv schon Cremes, die man kaufen kann, die Schneckenschleim enthalten. Und es wird auf jeden Fall damit geworben, dass die Haut ganz schön weich und zart und hydriert hinterlassen. Und
ist das nur so Marketingquatsch oder ist das wirklich... Ist da was dran?
Ich kann mir das schon gut vorstellen, weil eben, ich hatte ja vorhin die Proteine erwähnt mit den Zuckerketten, die ganz viel Wasser speichern und kann mir schon vorstellen, dass das die Haut sehr gut befeuchten kann. Was aber genau da wirklich dran ist, ich habe selbst noch nicht ausprobiert, aber tatsächlich auch schon so Cremes im Supermarkt gesehen, ich glaube, das war auf Teneriffa, also gibt es auf jeden Fall zu kaufen.
Und ja, ich war total überrascht. Ich habe das im Internet dann gesucht und war ganz erschlagen von der Vielfalt an Cremes, Gelen und Salben.
Ja.
Aber es gibt wohl auch so Beauty-Farmen, die dann schon die Schnecken loslassen.
Genau, also in Korea habe ich gelesen, dass es da wirklich so Spas gibt, in denen dann Schnecken aufs Gesicht gesetzt werden, die dann so ein bisschen rumlaufen und die Haut danach toll sein soll. Ich habe es noch nicht ausprobiert.
Die Menschheit macht schon lustige Dinge.
Ja.
Gibt es denn eigentlich schon Kooperationen auch wirklich mit medizinischen Einrichtungen, um jetzt mal wieder von diesem Schönheitsbereich in die echte Medizin zu kommen, wo getestet wird, inwiefern Schleim taugen kann für, weiß ich nicht, Wundheilung? Weil ich glaube, es hat auch noch so eine leicht desinfizierende Wirkung, ne?
Ja, also es gibt Studien, die zeigen, dass es antimikrobiell oder antiviral ist, also dass der Schleim eben dafür ganz gut ist. Wir haben noch keine Kollaboration, aber es gibt definitiv Forschungsgruppen, die sich mit dem Thema beschäftigen, die dazu forschen und Studien zum Beispiel an Zelllinien machen und dann gucken, wie sich der Schleim auf Bakterienzellen auswirkt. Oder es wurde auch gezeigt, dass der Schleim irgendwie hilft, dass sich Hautzellen gut vermehren und so weiter. Also genau, da gibt es Studien. Wir selber machen noch nichts in die Richtung.
Mhm. Aber Sie sind quasi eine von wenigen Forschungsgruppen, die sich dem Thema überhaupt angenommen hat. Oder gibt es da andere Länder, die da schon sich weiter dahinter geklemmt haben?
Es gibt definitiv Forschungsgruppen, vor allem die Napfschnecken sind ganz gut untersucht. Napfschnecken heißen die, genau. Das sind Schnecken, die sich an Felsen auch festkleben. Kann man im Mittelmeer, glaube ich, ganz gut sehen und finden. Eben auch, weil sie sich dafür interessieren, wie kleben sich Schnecken unter Wasser fest. Da gibt es Studien dazu und über die Nacktschnecken gibt es auch ein paar Studien.
Das eben ist so ein Gefühl, morgens barfuß und dann, sie hat es auch nicht, sie hat es nicht erlebt.
Ich bin auch ländlich aufgewachsen, ich kenne das Gefühl, auch durch die Wiese morgens zu laufen.
Ohne Kaffee.
Ja, glaube ich. Genau. Eben weil, also eben die Nacktschnecken sekretieren auch so einen ganz klebrigen Schleim und der ist auch schon ganz gut untersucht, genau. Also es gibt nicht viele, aber es gibt definitiv Gruppen, die sich dem Schleim widmen.
Ja. Dass man bei Schleim sofort an die Schnecke denkt, das liegt ja nahe. Gibt es aber eigentlich noch andere Tiere mit nennenswerter, ich sag mal, attraktiver Schleimbildung, wo man auch, wo Sie vielleicht als nächstes dann, wenn Sie mit der Schnecke irgendwann vielleicht doch mal durch sind, sagen, dieser Frosch oder dieses... Weiß ich nicht. Aal. Keine Ahnung.
Ja, also es gibt jetzt, also ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Tiere, die Schleim aktiv sekretieren und den außerhalb des Körpers nutzen. Ich meine, wir generieren ja auch ganz viel Schleim.
Der zum jetzt Glück kommt nicht wieder die so oft, Herbst-Wintersaison.
Genau, nicht so oft außerhalb des Körpers zum Glück genutzt wird. Und ja, also von, wie Sie haben es schon erwähnt, von Fröschen über den Schleimaal. Also es gibt wirklich wahnsinnig viele Tiere, die die Schleim nutzen und ich glaube ehrlich gesagt, dass ich mit dem jetzigen Thema noch relativ lang beschäftigt sein werde. Deshalb habe ich noch nicht über zukünftige andere Tiere nachgedacht, aber ich glaube, es ist ein großes Feld, ja. Und man weiß wenig bisher, ja.
Franziska Jehle, vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Das waren die Wissenswerte im rbb 24 Inforadio. Mein Gast heute war die Biochemikerin Franziska Jehle, die am Max-Planck-Institut für Kolloid- und Grenzflächenforschung die Arbeitsgruppe zu Biomaterialien leitet. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Anna Korwes.
Wissenswerte. Ein Podcast von RBB24 Inforadio. Wir lieben das Warum.